Kommen wir zur Predigt und ich wünsche dir ein offenes Herz und einen offenen Verstand und dass Gott, dass Jesus dich ganz persönlich anspricht und du wieder ein Stück weiterkommst im Glauben oder zum ersten Mal erkennst, dass Jesus Christus lebt. Amen. Wenn du das letzte Mal dabei warst, nun ein ähnliches Ereignis wie in der letzten Predigt, aber dann doch anders. Einem Pfarrer aus einer Stadt in Süddeutschland fiel immer wieder ein alter, bescheiden wirkender Mann auf, der jeden Mittag die Kirche betrat und sie kurz darauf wieder verließ. Eines Tages dann wollte er dann doch, der Pfarrer, von dem Alten wissen, was er denn in der Kirche in dieser kurzen Zeit tue. Der antwortete: Ich gehe in die Kirche, um zu beten. Als der Pfarrer daraufhin verwundert meinte, dass er, um wirklich beten zu können, nie lange genug in der Kirche bleibe, meinte dieser regelmäßige Besucher: Ich kann kein langes Gebet sprechen, aber ich komme jeden Tag um 12 Uhr und sage: Jesus, hier ist Johannes. Dann warte ich eine Minute und er hört mich. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Ich stoppe hier erstmal die Geschichte, die geht ganz am Ende der Predigt noch zu Ende. Aber jetzt erstmal in Richtung unseres Predigttextes heute. Denn es ging den Israeliten damals vor unserem Predigttext ähnlich wie dem alten Mann in unserer Geschichte. Den Predigttext habt ihr eben schon in der alttestamentlichen Lesung gehört. Nicht, dass die Israeliten immer nur eine Minute in den Tempel oder in die Synagoge gingen, sondern dass ihr Glauben an Gott regelmäßiger Bestandteil ihres alltäglichen Lebens war. Und dazu gehörten natürlich Besuche von Gottesdiensten oder Versammlungen, in denen natürlich auch die Heilige Schrift vorgelesen wird und auch ausgelegt wird. Dazu gehört natürlich das regelmäßige Nachdenken über Gott und das eigene Leben, sowie die vielen kleinen Gebete und Rituale zu Hause, um Gott zu loben, zu danken und zu bitten. Tja, und dann passierte es trotz ihrer frommen Erziehung und ihres frommen Alltags, dass sie ihren Glauben an Gott, verloren, dass er zur Routine wurde. Dass er nur noch wenig Konsequenzen hatte auf das eigene Leben, Tun und Handeln. Gegen diese Entwicklung predigte Jesaja damals zu seiner Zeit und prophezeite, jetzt wird's gruselig, das Gericht Gottes über diese heuchlerische Frommigkeit. Über die Sünden und vor allem, wie schlecht die Armen im Land und in der Stadt Jerusalem behandelt worden sind. Heute würde man das Sozialkritik nennen. Immer wieder kritisierte Jesaja scharf den Abfall von Gott, den menschlichen Hochmut und die Machtgier, vor allem bei den Menschen aus der Oberschicht und bei den Herrschern. Doch die waren nicht einsichtig. Sie kehrten nicht um von ihrem Weg ohne Gott. Je mehr sie sich selbst verteidigten und selbst versuchten zu retten mit Argumenten und philosophischen Getue, umso mehr fielen sie in die Hände der verfeindeten Mächte, die sie von Gott und einem Gott wohlgefälligen Leben abhielten. Jesaja hat gepredigt, hat die Sünden aufgezeigt. So sehen sie aus. Tut was dagegen, hat also auf fromm gesagt zur Buße aufgerufen. Kehrt um von eurem Weg hin zu Gott. Er hat vor, dieser Gott, euch dafür zu strafen. Jesaja hat von dem Gericht Gottes gesprochen, was über die Israeliten kommen wird, wenn sie einfach so weitermachen. Ihr gottloses Leben wird Folgen haben. Das war ganz kurz zusammengefasst der Inhalt der Predigt des Jesajas. Und was geschah bei diesen Menschen? nichts. Es geschah gar nichts, trotz ihres äußerlichen, sogar frommen Lebens. Natürlich gingen sie weiter zum Gottesdienst, Synagoge, sprachen ihre rituellen Gebete, wahrscheinlich auch ein kleines Dankgebet vom Essen. Das war ja schließlich so drin, hat sich so eingebürgert durch die Wiederholung, vielleicht im Elternhaus, bei der Erziehung oder eben in dem kirchlichen, damals ja Unterricht in der Synode, aber heute ist es ja bei uns der Konfirmandenunterricht. Manches bürgert sich einfach ein und ist dann drin. Aber innerlich, hier drin im Herzen, hatten viele Menschen in Israel zur Zeit Jesajas keine tiefe innere persönliche Beziehung zu Gott. Äußerlich, klar, alles in Ordnung. Innerlich aber nicht. Und wenn ein Mensch keine innerliche persönliche Beziehung zu Gott hat, gibt es auch keine Konsequenzen und Auswirkungen auf das eigene Leben. Das ist falsch, das lasse ich sein und das ist richtig, das tue ich. Ohne Gott, ohne persönliche Beziehung in meinem Leben, denke ich nicht drüber nach, was ich sage, denke und tue. Gott bringt die Richtschnur in mein Leben, an der ich ausmachen kann, was gut ist und was schlecht ist, was ich tue und lieber sein lasse. Und wenn ich keine persönliche Beziehung zu Gott habe, gibt es auch wenig Einsicht, umzukehren. Gibt es wenig Einsicht, dass ich falsch handle, dass ich in die falsche Richtung gehe und dass ich Gottes Vergebung brauche. Und auf der anderen Seite erfahre ich dann auch nicht ohne persönliche Beziehung zu Gott seinen tiefen Frieden, seinen Trost und auch diese lebendige Hoffnung, die wir am Anfang beim Wochenspruch hatten. Die werde ich nicht erfahren, wenn meine persönliche Beziehung auf Eis liegt oder gar nicht vorhanden ist. Dann gibt's eben nicht das Gefühl, Gott hält mich fest in seiner Hand und trägt mich überall durch, wovor ich Angst und Sorge habe. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir aus? Würdest du sagen, jetzt ganz persönlich vor dem Bildschirm, ja, ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott und ich habe eine persönliche Beziehung zu seinem Sohn Jesus Christus. Klingt merkwürdig, ich weiß, aber darin liegt der Schlüssel in dieser persönlichen inneren Beziehung zu Gott. Lass dich dabei nicht selbst auch von deinem äußeren Handeln täuschen, wenn du mal auf diesen inneren Glauben, auf die innere persönliche Beziehung, die du hast, mit Gott schaust. Du kannst alles tun und reden, was von einem Menschen, der an Gott und Jesus glaubt, erwartet wird. Ja. Und doch innerlich keinen persönlichen Kontakt zu den beiden haben. Oder nicht haben. Du hattest ihn und hast ihn dann auch verloren. Manchmal merkt man das gar nicht. Denn das passiert im normalen Leben und im Glauben an Gott immer wieder. Und schneller als du denkst, bewusst oder unbewusst. Ja, wir driften alle immer langsam ab von unserem Glauben. Die Situation der Israeliten zur Zeit Jesajas erinnert uns heute ganz genau daran, dass diese Gefahr besteht und daran, dass ein nur nach außen hin gezeigter Glaube in die Katastrophe führt. Die gute Nachricht? Umkehr zu Gott ist jederzeit möglich. Und Gott versucht alles, um Menschen ihren falschen Weg vor Augen zu führen. Gott versucht alles, um dir einfach deine Sünden, deine Fehler vor Augen zu führen. Erinnere dich daran, was du ja gerade Falsches gesagt oder getan hast. Ja, Gott ist zuständig für dein schlechtes Gewissen. Da hast du recht. Die schlechte Nachricht? Alle Menschen tun sich unendlich schwer damit. Und ich nehme mich nicht mit daraus. Und ich denke, du gehörst auch nicht dazu. Alle Menschen tun sich schwer damit, die eigene Schuld, die eigenen Fehler zuzugeben. Und so war es leider auch damals in Israel. Die von Jesaja angesagte Katastrophe kam. Nicht nur, dass Israel im Kampf besiegt wurde, nicht nur, dass Jerusalem zerstört wurde. Nein, viele Israeliten wurden gefangen genommen und verschleppt ins Exil, heißt es dann immer. In das Land der Siegesmächte, viele hunderte von Kilometern entfernt von der Heimat. Schrecklich, schlimm. Wieso ist das so, habe ich mich gefragt. Wieso ist das so, dass wir Menschen, nicht nur die Israeliten damals, sondern auch wir heute, immer erst dann ins Nachdenken kommen über Leben, Gott und Tod, immer erst dann an Gott denken, wenn es richtig schmerzt, wenn es wehtut. Wieso ist das so? Die gute Nachricht bleibt, aus Gottes Sicht hast du immer, dein Leben lang, jederzeit und egal wie weit du dich von Gott entfernt hast, die Möglichkeit, umzukehren von deinem falschen Weg hin zu Gott und Jesus. Es ist immer möglich. Auf jedem Punkt auf dem Weg weit weg von Gott kannst du umkehren. Auch am Endpunkt, wenn du dich da befindest und Gott ganz fern ist und fremd ist, du keine Ahnung hast. Gott gibt dir immer die Möglichkeit, umzukehren zu ihm. Die Hand ist immer offen, die Arme sind weit geöffnet. Gott wartet immer nur, dass du umkehrst und versucht auf deinem Weg alles, dass du das kapierst und diese Schritte tust. Ja, genau deswegen heißt die Botschaft, die Jesus bringt, die gute Nachricht. Auf Griechisch Euangelion. Aber auch schon Jesaja hat diese gute Botschaft für das Volk Israel, schon damals im Alten Testament, weil Gott immer derselbe bleibt und ist, für alle Zeiten. Mit Jesus wird sein Wollen und sein Wünschen immer deutlicher, das von Gott. Aber es war schon in Jesus genauso, in Jesaja genauso vorhanden. Merk dir diesen Spruch, diesen Satz. Umkehr ist aus Gottes Sicht in deinem Leben immer und überall möglich. Merk ihn dir. Vielleicht brauchst du ihn. Ergreife diese Möglichkeit. Dann bekommst du nämlich tief im Innern von Gott ein großes Geschenk. Hoffnung, große Hoffnung, nein, lebendige Hoffnung. Und dann braucht es manchmal Geduld, bis sich diese Hoffnung erfüllt. Genau wie Gott mit Gericht und Strafe oft sehr geduldig mit uns, mit dir und mir ist, mit den Israeliten und lange damit wartet. So müssen wir auch manchmal auf die Erfüllung der Hoffnung, auf die lebendige Hoffnung warten, und zwar geduldig. Aber die Hoffnung ist von Gott versprochen. Also hoffe ich, also hoffst du zu Recht. Es gibt gute Gründe, darauf zu hoffen, denn Gott hat es versprochen. Und was Gott verspricht, wird sich erfüllen. Das Wann muss ich Gott und seinem Willen allerdings überlassen. Kannst du das? Geduldig sein? Geduldig hoffen? Die Hoffnung der Israeliten zur Zeit Jesajas wurde auf die Probe gestellt. Die Rückkehr der Verschleppten nach Israel zog sich hin. Jahre, Jahrzehnte. Und dann ist es Jesaja, der die Hoffnung entfacht, Mut macht und Gottes Größe und Macht allen, die zuhören, noch einmal ganz deutlich macht, vor Augen führt. Ich lese euch den Predigtext nochmal vor, Jesaja 40, die Verse 26 bis 31. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle beim Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Worte der lebendigen Hoffnung. Gott fängt mit dir an, wenn du nicht mehr weiter weißt. Gott fängt mit dir an, wenn du am Ende bist. Gott wollte es nicht so weit kommen lassen. Gott wollte es nicht so weit kommen lassen, dass du an diesen schmerzhaften Punkt gelangst und diesen erreichst im Leben. Wir bringen uns nur immer selbst wieder in diese Lebenssituationen, die schwer sind, unerträglich, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo mancher vielleicht sogar an Selbstmord denkt. Wir kommen in diese Situation, weil wir Gottes Einladung, Gottes Angebote, seine Aufrufe zur Umkehr nicht gehört haben. Oder wir haben sie gehört und sind ihnen nicht nachgegangen, haben sie nicht in die Tat umgesetzt. Und hier kommt sie wieder, die gute Nachricht. In deinem Leben ist es nie zu spät, zu Gott umzukehren. Also ist so das Beste, es nie so weit kommen zu lassen, dass man, wenn man von Gott weggeht, bis zum Ende, wo man nicht mehr weiter weiß, kommt. Besser ist es doch, die persönliche Beziehung zu Gott, das persönliche Reden und Beten mit Gott und Jesus nicht zu vernachlässigen. Schon gleich am Anfang, beim ersten Schritt, den ich tue, um Gott zu verlassen. Wenn du diese persönliche Beziehung zu Gott und Jesus nicht vernachlässigst, dann merkst du immer wieder, jeden Tag neu, dass du umkehren musst. Weil einfach zu viel im Alltag von uns einfach uns wegziehen wollen von dem lebendigen Glauben, von der lebendigen Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Das passiert im Alltag, in der Routine. Und wir merken es nicht, weil es einfach so dahin plätschert. Es geht oft ganz still und leise. Aber wenn du täglich darauf achtest, dass du den Kontakt zu Gott und Jesus erhältst, spürst du auch täglich die lebensbejahende, lebendige Hoffnung. Und die brauchen wir, die brauchst du, die brauch ich. Und die uns Gott durch Jesus gibt, wir haben es beim Wochenspruch gehört. Das bedeutet, dass du auch in schweren, dunklen Zeiten immer das Licht, immer Jesus vor Augen hast. Und deswegen lohnt es sich für dich, deinen Kontakt immer zu pflegen zu Gott und Jesus. Ja, und dann braucht es manchmal in der Hoffnung und im Blick auf das Licht, auf Jesus, Geduld, bis die dunkle Zeit, das finstere Tal, ein Ende hat. Aber Jesaja macht uns heute Mut und macht dir Mut und sagt, Gott gibt dir Kraft, wenn du auf ihn hoffst und geduldig wartest. Er sagt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das Wort harren, ich habe es nachgeguckt, bedeutet mit einer bestimmten inneren Erwartung, sehnsüchtig warten. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du eine ganz bestimmte innere Erwartung, nämlich dass Jesus dir zur Seite steht, dir aus deiner Situation heraushilft, so dass sie wieder schöner wird, dass du herrliche Zeiten erlebst, in denen du dich geborgen und sicher fühlst. Dank der lebendigen Hoffnung. Allerdings leben wir ja in Zeiten, und ich glaube, das weißt du ganz genau, wo uns dieses Harren auf Jesu Hilfe schwerfällt. Genauso wie das Warten, ob es geduldig ist oder ob es ein Harren ist, auf alles, was in unserem Alltag passiert. Alles muss doch sofort gehen. Das Essen gibt's beim Fastfood oder schnell im Biss. Wer zu Hause etwas zu essen braucht, macht sich eine 5-Minuten-Terrine oder ein Mikrowellen- oder Fertigessen. Der Chef möchte die Arbeit am liebsten bis vorgestern erledigt haben. E-Mails, SMS oder WhatsApps müssen sofort beantwortet werden, sonst wird der darauf Wartende nervös oder ist sogar persönlich beleidigt, weil du ihm nicht sofort zurückschreibst. auf den Herrn harren. Ja, das fällt uns heutzutage schwer. Kriegst du das hin? Geduldig sein und die Steigerung davon noch, auf den Herrn harren, wenn nicht alles sofort kommt, worauf du hoffst und worauf du Gott angesprochen hast, ihn darum gebeten hast. Kriegst du das hin? Auf Gottes Hilfe warten, auch wenn es länger dauert, bis er eingreift. Ich traue es mir gar nicht zu sagen, aber die verschleppten Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft zur Zeit Jesajas mussten 70 Jahre im Exil aushalten. Damals war das wirklich ein Menschenleben lang. Und dann schaffte Gott die Möglichkeit, dass sie zurück konnten in ihre Heimat. So lange lässt sich Gott nicht immer Zeit. Gott sei Dank. Er lässt sich nicht immer so viel Zeit, wenn wir zu ihm beten und um seine Hilfe bitten. Gott handelt auch sofort. Ganz viele Beispielgeschichten gehört von Menschen, mit denen ich rede. Und habe es auch selber erlebt. Und doch müssen wir manches Mal geduldig sein. Müssen wir so manches Mal auf Gottes Hilfe und sein Einschreiten, du weißt es, harren. Und deswegen ist es wichtig, dass du deinen täglichen Kontakt mit Gott pflegst und dass du diesen Kontakt dann jedes Mal nutzt, um täglich wieder zu ihm, zu Gott und zu Jesus zurückzukommen, bevor es zu weit weg ist, dass es mehr Kraft kostet oder dass du dich in so einer Situation befindest, dass du nicht mehr weiter weißt. Nutz das. Jeden Tag, auch wenn du nur ein paar Millimeter, ein paar Zentimeter dich entfernt hast, es lohnt sich schon in diesem Augenblick, dass du umkehrst zu ihm. Weil wenn es erstmal Meter oder Kilometer sind, dann fühlt sich das viel schwerer an, zu Gott zurückzukehren. Mach es sofort, mach es täglich, komm immer wieder zu ihm zurück. Vertraue ohne Wenn und Aber. Das ist schwer. Vertraue ohne Wenn und Aber auf Gottes Hilfe. Erwarte Gottes Eingreifen, selbst wenn es länger dauert. Selbst wenn du ungeduldig werden solltest. Vertraue darauf. Halte innerlich immer daran fest, Gott wird mir helfen. Und dann übe dich in Geduld. Vielleicht eine Aufgabe heute für dich. Übe dich in Geduld. Denn dann wird aus deinem Geduldigsein langsam aber sicher die Steigerung davon werden. Nämlich ein Harren auf dem Herrn. Wenn du in guten Zeiten dein Geduldigsein Gott gegenüber einübst, dann bist du auch voller Zuversicht und Hoffnung in den Zeiten, die richtig schwer sind, die dunkel sind, wo du nicht mehr weiter weißt. Und selbst dann rechnest du mit Gottes Hilfe, weil du das in guten Zeiten eingeübt hast, immer wiederholt hast, immer zu Gott gebeten hast, immer gewartet hast, dass er eingreift bei den kleinen und großen Dingen im Alltag. Aber wenn dann ganz große Brocken kommen, bleibt diese Zuversicht und Hoffnung. Du wirst es sehen. Wenn du das nicht einübst, dann klappt das mit dem Harren in richtig schweren Situationen schwer. Kannst du dich noch an Johannes, den alten Mann, vom Anfang der Predigt erinnern, der jeden Tag mittags um 12 Uhr zum Ein-Minuten-Gebet in die Kirche ging? Dieser Johannes wurde einige Monate später krank und kam ins Krankenhaus. Ärzte und Schwestern stellten bald fest, dass er auf die anderen Patienten einen heilsamen Einfluss hatte, nicht nur auf die Patienten, sondern auf die ganze Umgebung. Ärzte, Schwestern, Patienten, Besucher. Die Nörgler nörgelten weniger und die Traurigen konnten auch mal lachen. Johannes, bemerkte die Stationsschwester irgendwann zu ihm, die Patienten sagen, du hast diese Veränderung bewirkt. Immer bist du so gelassen, fast heiter, voller Zuversicht und Hoffnung. Schwester, meinte Johannes, dafür kann ich nichts. Das kommt durch meinen Besucher. Doch niemand hatte bei ihm je Besuch gesehen. Er hatte keine Verwandten und auch keine engeren Freunde. Dein Besucher? Fragte die Schwester. Wann kommt der denn? Jeden Mittag um 12. Er tritt ein, steht am Fußende meines Bettes und sagt: Johannes, hier ist Jesus. Versteht ihr, das ist die Verbindung zu Jesus, zu Gott, die wir einüben müssen. Wir müssen es nicht tun, klar, wir können es auch sein lassen. Wir können uns einfach schleifen lassen, unseren Glauben und nichts tun und immer nur sonntags in den Gottesdienst gehen oder nur Weihnachten oder nur Ostern oder vielleicht nur alle 5 Jahre. Aber diese schöne Geschichte, die ich gefunden habe bei der Vorbereitung, weiß nicht, ob sie wahr ist, aber es hört sich so an, weil ich so ähnliche Geschichten von Gemeindemitgliedern gehört habe. Wenn wir das so einüben wie der Johannes, dass wir immer regelmäßig Kontakt haben zu Gott. Und das Schöne ist, müssen keine Stunden sein. Er macht das jeden Tag 1 Minute. Dann bist du vorbereitet auf die schweren Tage. Im Krankenhaus will keiner liegen. Aber wenn, dann bete nicht alleine, sondern wirklich mit Jesus. Und dann hat diese Kraft, diese Hoffnung und Zuversicht, die man dann im Herzen hat, trotz der Krankheit, trotz des Gebrechens, da hat man die im Herzen dabei. Und das war so stark, dass das nach außen gestrahlt hat, dass das Menschen mitgekriegt haben, obwohl er wahrscheinlich nicht davon geredet oder gepredigt hat. Aber Leute haben ihn dann darauf angesprochen, woher er das hat, wieso das so ist. Und dann ist dein Punkt auch das weiterzugeben, woher das kommt. Nämlich von der Hoffnung, die du hast, von der lebendigen Hoffnung durch Jesus. Mach das. Ich lege es dir ans Herz heute. Wenn du nicht wissen solltest mehr, worüber ich gepredigt habe dieses Mal, soll ja vorkommen, dann diese Sache. Üb deine Geduld ein, üb deinen Kontakt, deine persönliche Beziehung zu Gott und Jesus jeden Tag ein. Mehr brauchst du nicht behalten. Dann doch vielleicht den letzten Satz von Jesaja. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Also wenn du auf den Herrn harrst, kriegst du neue Kraft, dass du auffährst mit Flügeln wie ein Adler. Das Bild tut doch gut, oder? Amen.